Ich grüße Sie an diesem herrlichen Frühlingsmorgen. Wie genießen wir das in der Schönheit dieser Welt, die unser Gott geschaffen hat? Und mir wird da immer erst bewusst, wie wollte Gott unser Leben erst haben? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir stehen immer noch in der Reihe der Predigten über den Heiligen Geist. Wir wollen aber zuerst ein Lied der Freude an der Schöpfung Gottes singen. 870 in diesen Heften, die an ihren Plätzen liegen. 870, Herr, ich sehe deine Welt.
Thank you.
Dank sei dir, du gütiger und treuer Herr. Wie überschüttest du uns, beschenkst uns mit so vielen Gütern. Und deine Liebe lag über uns die ganzen zurückliegenden Tage, auch wo wir dich vergessen und zur Seite geschoben haben. Es ist uns leid und wir kommen zu dir, weil wir bei dir das Leben suchen. Wir suchen nicht nur die Gaben, wir suchen dich. Deine Liebe und deinen Frieden. Du musst uns heilen ganz tief im Innersten und so geborgen machen und unsere Füße wieder auf den richtigen Weg setzen, dass wir sichere Tritte tun können und unseren Weg gehen unter deiner Leitung. Du hast die Gabe deines Heiligen Geistes versprochen. Und wir bitten dich, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass wir immer mehr wachsen in deinem Geist, immer fülliger werden, dass du viel Frucht treiben kannst. Wir wollen in der Stille jetzt alles sagen, was uns bewegt. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Amen. Wir singen vom Lied 137. Ich freue mich, dass das im Gesangbuch drin steht, ein Lied von Philipp Spitta. Wir haben es gerne in unseren Bibelstunden gesungen. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht. Ein Lied zum Heiligen Geist. Die Verse 1 bis 3. Jens Schreiber, darf ich dich nochmal stören? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir singen das immer nach der Melodie, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und da ist jetzt eine neue Melodie eingeschoben. Wenn man das machen könnte, dann geht es bei uns ein bisschen leichter. Ja, Herz, Herzen, Herz, Verein zusammen, richtig. Die ist mir selber unbekannt, oder? Thank you. Vielen Dank, Jens Schreiber, der uns heute aushilft und zur ersten Garnitur der württembergischen Kirchenmusiker gehört. Ein A-Musiker. Ganz herzlichen Dank auch für das Verständnis. Johannes 16, Seite 132 in Ihren Bibeln ist das. Johannes 16, Vers 5 bis 15. Wir hatten das in unserer Bibelstunde. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Ein ganz wichtiger Abschnitt, wo das Wesen des Geistes Gottes ganz einprägsam beschrieben ist. Jesus spricht, Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Anwalt, der Fürsprecher, der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er wird uns erleuchten. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Er gibt uns Verständnis. Das war vorhin so schön, da war irgend so ein Wort vom griechischen Kirchenvater in dem Heft drin gestanden. Ohne Heiligen Geist ist das Evangelium ein toter Buchstabe, ist die Kirche ein reiner Verein und das Christentum nichts anderes als eine Sklavenmoral. Der Geist Gottes gibt Leben, erleuchtet. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, der wird uns die Augen auftun, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden. Das heißt, der Heilige Geist gibt keine neuen Offenbarungen, sondern was er hören wird, was er aus dem Mund Jesu hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, Jesus, verherrlichen. Denn von dem Meinen, also von den Jesus-Worten, wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und nun singen wir die drei letzten Verse vom Lied 137, das wir gerade gesungen haben. 137.
Thank you.
Sacharja 4, Vers 6. Das ist ein bisschen schwierig zu finden. Seite 896 in Ihren Bibeln. 896. Sacharja 4, Vers 6. Und wenn Sie den ganzen Zusammenhang verstehen wollen, dann müssen Sie Esra 4 lesen. Das können wir heute nicht tun, aber für zu Hause ist das ganz lohnend. Da ist das passiert in den Vorgängen, die dort beschrieben sind. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Die Propheten waren ja nur der Lautsprecher für das Reden des ewigen Gottes. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Jemand hat mir das Magazin Focus gegeben. Da steht ein Artikel drin über den Rückgang an Glauben, an Wissen von Gott. Wird also erschütternd beschrieben, wie der Einfluss der Christenheit in Deutschland rapide zurückgeht. Die Leute sind zwar alle noch religiös, sie glauben, dass es irgend so ein göttliches Wesen gibt, aber mit Jesus, mit dem Wort der Bibel, hat das nur noch für einen ganz kleinen Prozentsatz überhaupt noch was zu tun. Schwindet das Wissen immer stärker und sei nur noch letztlich eine kleine Minderheit, die sich zu den biblischen Wahrheiten bekennt. Eigentlich unerwartet, wenn man denkt, kann mir kein Land in der Welt vorstellen, wo die Kirchen so viel Finanzmittel haben wie in Deutschland. Dank der Kirchensteuer. Wahrscheinlich ist der Kirchenstaat Vatikan noch ärmer. Also unheimliche Milliarden, die dort eingesetzt werden. Und wenn man sich rumhört, wenn man in den Blättern liest, wird alles ja nur gebraucht, um das Evangelium dem Menschen von heute zu sagen. Da wird unheimlich viel getan. Da gibt es Rocker-Gottesdienst und Rewe-Gottesdienst und Motorradfahrer-Gottesdienst und da wird das Evangelium immer neu übersetzt, bis zum Schluss fast nichts mehr drin ist und wird in anderen Sprachen, in neuen Übersetzungen. Es gibt überhaupt nichts, was probiert wurde. Da werden Konferenzen und Tagungen gemacht. Tausende kommen zusammen. Da wird über Gemeindewachstum gesprochen, aber Gemeinden werden immer kleiner. Und man sagt, was ist überhaupt los? Was fehlt überhaupt? Am Eifer fehlt es nicht, am Einsatz fehlt es nicht. Es fehlt auch nicht daran, dass man überall das diskutiert, die Not wird beklagt, wird bejammert, Spatzen pfeifen von den Dächern. Aber vielleicht haben wir die Mahnung vergessen. So spricht der Herr. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Es muss ich ein wenig erzählen, in welcher Stunde das war. Es war nur eine kleine Gruppe von Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Und die versuchten mit einer großen Hingabe, mit einem Eifer, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauern. Und es war ihnen wichtig, weil der Prophet Haggai sie so drängte, zuerst den Tempel, das Haus Gottes muss fertig sein. Und sie haben geschafft wie die Wilden. Und dann kamen andere. Es waren Samariter, die wollten verhindern, dass die Juden dort wieder siedeln. Die wollten ethnische Säuberung. Und haben sie probiert, was man machen kann, um das Werk Gottes zu Fall zu bringen. Sie haben Lügen erdichtet, das ist durch die Jahrhunderte gleich geblieben. Sie haben Lügen erdichtet gegen Gottes üble Anklagen, haben die einen Brief geschrieben an den König Artaxerxes. Das steht Esra 4. Und haben dem König gesagt, pass vor denen auf. Die Frommen sind die Schlimmsten. Die wollen bloß spalten, die wollen bloß zerstören. Am Ende zahlen sie dir keine Steuern und der König Artaxerxes hört auf den. Das ist der Perserkönig. Der hat noch die Hoheit über dieses Gebiet gehabt. Und plötzlich stockt das ganze Bauwerk. Der Tempel kann nicht mehr fertiggestellt werden. Die Stadt Jerusalem kann nicht mehr aufgebaut werden. Ach, wie waren die Leute entmutigt und verzagt. Und der Nachfolger vom Propheten Haggai war der Sacharja, der hat dort fortgesetzt. Und das, was bei dem Sacharja so schön ist, dass er das Wort Gottes verkündet. Wissen Sie, was das Wort Gottes für verzweifelte Leute ist? Für Leute, die nicht mehr weitersehen. Ich denke, es sind viele unter Ihnen, die heute mit ganz großen Schwierigkeiten hergekommen sind. Gott macht ihnen begründet Mut. Und er gibt ihnen Hoffnung und Zuversicht. Und das sind nicht bloß Sprüche, wie wir einander so zurechthelfen, sondern Gott sagt, das ist wirklich so, das wird passieren. Ihr werdet euch wundern, Gott macht zunichte die Pläne der Menschen. Und die können tun, was sie wollen. Gott wird mit seinem Plan zu Ende kommen. Das Schlimme war damals, dass nicht bloß die Feinde gegen die Israeliten kämpfen, gegen das Volk Gottes. Sacharja sagt, wenn ich mir so die Führer des Volkes Gottes ansehe, die Bibel hat so eine vornehme, dezente Sprache, da sagt sie, der hohe Priester Josua hat schmutzige Kleider. Auf die verantwortlichen Führer des Volkes Gottes kann man auch nicht bauen. Sind schwache Leute, Versager. Und dann waren alle Hilfsmittel ihnen weggenommen. Sie hatten kein Geld, keine Unterstützung, kein Baumaterial. Und was sagt jetzt Sacharja in den Versen davor, in dem Kapitel 4? Da sagt er, Gott wird seine Gemeinde hell leuchten lassen. Das ist ja Gott immer wichtig. Gott geht es ja nicht zuerst um unsere kleinen, kümmerlichen Alltagssorgen, sondern Gott geht es doch darum, dass sein Volk, das war auch damals so, sein Volk wieder zum Licht in der dunklen Nacht der Welt wird. Dass es die Völker bis zu den fernsten Inseln hören, Gott hat ein Heil geschaffen und verkündet es doch allen Völkern. Und das wird im Bild eines Leuchters gezeigt. Die Propheten benutzen ja immer solche Chiffren, solche Bilder. Und da heißt, der Leuchter wird ganz von Gold sein und er wird leuchten mit einer ganz großen, hellen Strahlkraft. Und die Gemeinde Jesu, die uns so bekümmert, jetzt darf ich es für uns heute sagen, wenn uns das so bekümmert, und sagt, da ist auch nicht mehr viel los. Da sieht es auch ganz elend und mau aus. Und da kann man niemanden mehr dazu einladen. Und da geht man raus oder schläft ein und das reißt keinen vom Hocker. Gott wird seine Gemeinde beleben. Es soll geschehen. Und setzen Sie das gegen Ihre Zweifel und gegen Ihre Mutlosigkeit, gegen Ihre Resignation, dass Gott sagt, es soll geschehen. Und Gott kann nicht lügen. Es soll geschehen. Wie machtvoll ist es damals geschehen, als 11 verzagte Männer beieinander waren nach der Himmelfahrt Jesu. Was für verzagte Leute. Die haben gekniffen, die hatten sich versteckt, die hatten Angst. Keiner von denen war fähig, die Botschaft zu sagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werden meine Zeugen sein. Und dann brach's durch. Was ist denn die Kraft des Geistes? Dass er das Wort bekräftigt, dass das Wort nicht ein totes Wort ist, ein lebendiges Wort, das durchbricht bis ins Gewissen. Dass die Kirche nicht bloß ein Verein ist oder die Gemeinde, sondern dass eine Gemeinschaft ist, wo man sich umeinander kümmert, wo man füreinander Sorge trägt und einander lieb hat, so wie es damals bei den Christen waren. Und dann dringt das Evangelium hinaus, man hat gemerkt, es waren immer wieder neue Schwellen, die übersprungen werden mussten, bis der Geist Gottes sie leitete zur Weltmission. Und dann ist ein Paulus hinausgezogen, ein Barnabas. Und dann haben sie angefangen zu verkünden, es soll geschehen, spricht der Herr, die Leuchtkraft der Gemeinde, die Strahlkraft in einer finsteren Welt. Und Gott sagt, mein Geist soll es tun, mein Geist. Das ist jetzt so wichtig. Wir sind verzagt, wir sind mutlos, wir haben keine Kraft. Gott hat dies immer in ganz dunklen Stunden seiner Christenheit gemacht. Wenn man einmal zurückblickt, muss man immer sagen, jede Generation muss die Kraft des Geistes Gottes ganz neu entdecken. Müde und verzagt. Jetzt lass mal mit Bildern sagen. Ich bin neulich mit meiner Frau durchs Land gefahren und habe ich gedacht, man kann eigentlich besser die Landschaft nimmer verschandeln als mit diesen riesigen modernen Windmühlen, die man da aufbaut. Diese Wälder, die da plötzlich in der Eifel in den Himmel ragen. Aber ich verstehe das, die wollen Energie einfangen. Windenergie. Und die rechnen das dann vor, da kann man eine halbe Stadt oder halb Kaiserslautern oder was damit mit Strom beliefern.
Und dann gibt es diese riesigen Sonnenkollektoren, wo man die Sonnenkraft einfängt. Was können wir schwachen Menschen eigentlich tun, um die Energie und die Kraft Gottes einzufangen? Im Christenleben geht es ja nicht bloß darum, dass wir mit unserer Energie ein bisschen uns bemühen. Das wäre zu wenig, obwohl sie eine gute Energie haben. Aber es ist viel zu wenig. Unsere Liebe ist zu schwach. Oder unser Können ist zu schwach. Wie kann man diese Energie Gottes in sich aufnehmen? Was muss man da tun? Sich versenken in der Stille. Was muss man tun? Muss man irgendwas zelebrieren? Muss man irgendwie Wein empfangen? Nein, Jesus hat nur gesagt, wer Durst hat, komme und trinke von seinem Geist. Komm, Jesus, gib mir deinen Geist. Komm du selbst in mich hinein. Ich will deine Kraft, deine Energie soll doch in meinem schwachen Leben wirken. Heute ist Sonntag und wenn Sie in eine Fabrikhalle kommen, dann sind die Maschinen alle aus. Die stehen da. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn dann der Hauptschalter angemacht wird und die Maschinen alle anspringen und laufen und dann geht die Arbeit los in der Halle, jetzt wird produziert. Wenn der Geist Gottes in einen Menschen kommt, vorher sieht alles tot aus. Da sieht man nur Organisation, das ist Verein, das ist Müdigkeit, da ist nicht viel da. Wir haben vorhin das Lied von Philipp Spitta gesungen und er hat es am schönsten, wir haben es in unserem Buch beschrieben, wie er war ja Gefängnispfarrer und Wehrmachtsseelsorger, wie er einen Mörder im Gefängnis, der total verbittert und abweisend war, wie er das erlebt, in wenigen Tagen erreicht ihn die Liebe Gottes. Und nicht als ein Spruch, sondern durch den Geist Gottes. Und er ist ein verwandelter Mensch, umgewandelt, den kennt man nicht mehr. Was kann der Geist Gottes machen? Und wir verzweifeln ja immer wieder, wenn wir erleben, wie Menschen auch durch alle Therapien und alles, was man macht, nicht verändert werden können. Der Geist Gottes kann sie verändern in einem Nu. Das ist die Botschaft, die das Evangelium sagt. Der Geist Gottes ist entscheidend in einem Leben. Jesus hat so die Wiedergeburt, die Neugeburt umschrieben. Die Neugeburt ist, wenn der Geist Gottes Jesus selber in uns Raum gewinnt und die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Und darum ist die Bibel so ein mutmachendes Buch, weil es keine Ausweglosigkeit, keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt. Voll Zuversicht und Hoffnung. Gott macht Neues. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie laufen, ohne matt zu werden. Wandeln, ohne ermüden. Jetzt sagt Gott, bloß aufpassen, keine falschen Arbeitsmethoden. Keine falschen Arbeitsmethoden. Wir wissen das ja alles. Wir haben es x-mal gehört. Praktizieren wir es auch. Dass wir nicht auf unser Fleisch, das unsere Gaben setzen, sondern auf den Geist. Es hat mir so gefallen, wie da junge Leute von unseren Jugendgruppen da im Übergangswohnheim eine Jugendarbeit anfangen, unter Russland aussiedeln, von denen viele noch kaum die deutsche Sprache richtig können. Wie können sie das machen? Ist Programm und wie machen wir es richtig? Wenn der Geist Gottes sie nicht leitet und ihre Worte nicht durchdringt, ist umsonst. Jede Konfirmandenstunde, die ich halte, jeder Besuch ist für die Katz, den sie machen, wenn sie einen Kranken besuchen, wenn der Geist Gottes sie nicht erfüllt. Und dann steht da, nicht die falschen Arbeitsmethoden benutzen. Und sehen Sie, da liegt die Not damals zur Zeit beim Sacharja, ja schon viel früher in der ganzen Königszeit, in der ganzen Geschichte der Kinder Israel, war immer das gleiche Fehler. Sie haben immer Ausschau gehalten nach sichtbaren Hilfen und Stützen. Der Prophet Jesaja klagt zum Beispiel, dass die Israeliten immer auf die Rosse Ägypten setzen. Die Israeliten hatten Angst vor Pferden, vor Gäulen. Zieht sich die ganze Bibel durch. Vor Meer und vor Pferden hatten sie furchtbar Angst. Es waren die kananäischen Streitwagen, die ihnen die Angst eingejagt hatten. Die ägyptischen Rosse, der Salomo hat erst angefangen, große Ställe zu bauen. Und dann ist es selbst auch kritisiert worden, mit Recht. Ihr setzt euer Vertrauen auf politische Lösungen, wo die Militärmacht Ägypten mit ihren Pferden euch stützen soll. Statt was? Auf Gott zu trauen. Aber das ist doch so schwierig. Sie wissen das doch. Wie soll ich auf Gott trauen können? Deshalb hat es Gott gefallen, seine ganze Heilsgeschichte so zu machen. Da heißt, Gott wird noch einmal das Haus David absägen bis zum Baumstumpf runter. Und da wird noch aus dem Strunk ein Zweig ausschlagen, aus der Wurzel Jesse. Da wird einer kommen aus dem Davids Geschlecht. Auf dem wird ruhen der Geist der Weisheit, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis. Der wird den Geist haben. Sieht ganz kümmerlich aus. Warum ist denn Jesus in Bethlehem geboren? Um uns drauf zu stoßen, dass Gott nicht eine Unterschrift vom Herodes oder vom Pilatus will oder von sonstigen Gelehrten dieser Welt. Jesus hat auf Titel verzichtet, auf Ehren, auf Macht, auf alles verzichtet. Aber der Geist Gottes ruhte auf ihm, damit wir es wissen. Für unser Leben ist das nur wichtig, dass wir Besitzer des Geistes Gottes sind, dass der Geist Gottes auch nicht in unserem Leben wieder vertrieben wird, dass er ruhen kann auf uns. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und nur durch den Heiligen Geist passiert es, dass das Wort Gottes uns trifft, dass wir zu Jesus getrieben werden, ihn lieb haben, dass wir glauben können, zu Jesus sagen können, du bist unser Herr. Und jetzt wissen Sie, wie das so eine Seuche heute ist. Mein Herz wird schwer, wenn ich darüber rede, so wie alle, auch unter den treuen Bibelchristen, immer nur neue Methoden suchen, mit denen man irgendwas Neues beginnen kann, neue Gemeindegründungen oder neue Organisationsform müssen wir alle umstellen und jahrelang neue Kurse besuchen und alles anders machen. Nein, wir brauchen nicht neue Methoden und nicht neue Formen, sondern wir brauchen den Geist Gottes ganz gleich. In welchen Methoden wir arbeiten, das macht für den Geist Gottes gar nichts aus, wenn es nur keine sündigen Methoden sind. Das hat keinen Wert. Kein Unrecht darf dabei sein. Nichts Verbotenes. Aber das ist ganz merkwürdig, dass Gott immer wieder seine Gemeinde belebt hat. Und Sie erleben es doch heute in der Weltmission. Ich las neulich in einem Bericht von einem Kenner Chinas, der sagte, also eigentlich überraschend, in den Hausgemeinden gäbe es ganz viel Streit und auch Zank unter den Leitern. Und doch der Geist Gottes wirkt Frucht. Das macht ja Gott oft gegen uns und gegen die Leiter, so wie damals, selbst wenn der hohe Priester Josua schmutzige Kleider hat. Gott will erwecken, es soll geschehen. Und sonst könnten wir ja gar nie einen Dienst tun, wenn wir nicht wüssten. Sonst könnte ich doch nie wirken, wenn ich nicht wüsste. Der Herr tut es auch trotz meiner Unwürdigkeit, trotz meiner Fehler, weil der Geist Gottes belebt. Und wir brauchen keine neuen Aktionen und neue Dinge, sondern wir brauchen, dass wir uns ausstrecken nach dem Geist Gottes, wo wir Bibelstunden halten, wo wir beten, wo wir zusammen, Herr, gib uns deinen Geist. Ich habe das in meinem Leben oft gemerkt, wo mir die Dinge kaputt gegangen sind, wo mir Dinge misslungen sind. Da hat man prima vorgearbeitet, alles probiert. Selbst eine Unterrichtsstunde, die man wirklich gut geplant hat, und sie geht in die Binsen, da können ja Schüler mit kleinsten Mitteln einen Lehrer zum Stranden bringen. Und dann hat man erlebt, dass Kinder, wo man verzweifelt war, wo man nicht mehr wusste, was man machen soll, und man hat gebetet, die wurden vom Geist Gottes umgewandelt und heute sind sie Reich Gottes Mitarbeiter. Weil der Geist Gottes kein Unmöglich kennt, das ist so wichtig. Der Geist Gottes ist ein Geist der Stärke. Er ist ein Geist großer Gewissheit, das ist nicht was Ungewisses. Das ist die ganze geballte Macht und Kraft Gottes. Paulus sagt von seiner Predigt, obwohl ja Paulus ein großer Mann war, der sich auch hineindenken konnte in die Literatur der griechischen Philosophie, sagt doch im 1. Korintherbrief, das Wort meiner Predigt geschah nicht in menschlicher Weisheit. Er wollte ganz bewusst schlicht reden, damit euer Glaube ruhe auf der Erweisung des Geistes und der Kraft. Soll Gottes Sache sein. Sicher ist das wichtig, dass wir uns auch äußere Formen bedienen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch menschlich natürlich bleiben und dass wir auch versuchen, andere Menschen zu verstehen, lieb zu haben. Aber das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes uns erfüllen muss. Es gilt für Ihre Erziehungsarbeit in Ihrer Familie, es gilt für Ihren Beruf und für alle Dienste, die Sie tun, dass seine Liebe uns treibt, dass er uns erfüllt, dass wir angeschlossen sind an die Kraft des Geistes Gottes. Wir haben viel in dieser Predigtreihe versucht, nun auch zu verstehen vom Wesen des Geistes Gottes. Heute war es uns wichtig, dass der Geist Gottes im Gegensatz steht zu unseren falschen Methoden, die wir anwenden. Arbeitsmethoden nämlich mit Stärke und Kraft. Es soll geschehen, aber nicht durch Heeresmacht und große Kraft von Menschen. Uns hat der Kirche immer geschadet, wo sie gemeint hat, Zuflucht nehmen zu müssen zu den Mächtigen der Welt und Unterstützung zu suchen von cleveren Profis und großen Persönlichkeiten, großen Amts. Es geht nicht, ist nie nötig. Aber da, wo seine Gemeinde, es waren oft nur Einzelne, angefangen haben, Gottes Wort gehorsam zu sein, von seinem Geist sich füllen zu lassen, sind Erweckungen ausgebrochen. Viele Lande in Deutschland zehren noch heute davon. Von dem, was geschehen ist, wenn Menschen in ihrer ganzen Schwachheit, wie unser Ludwig Hofacker, gefüllt waren vom Geist Gottes, wenn Christus selber da war, das ist noch das Letzte, vergessen wir nie, der Geist Gottes ist nicht bloß eine Kraft. Das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Ich kann es gedanklich nicht auseinandernehmen, brauchen wir nicht. In der Ewigkeit werden wir es mal genau verstehen. Das wollen wir nur wissen, im Geist Gottes kommt Christus zu uns. Und in Christus ist der Vater ganz gegenwärtig. Er soll durch Jesus Christus geschehen, der in uns Wohnung machen will. Sein Geist ist ungeheuer groß und stark. Sein Geist schwebte einst über dem Wasser, als die Welt geschaffen wurde. Ist der Schöpfer der Welt und der Planeten, Sonnensystems. So stark ist der Geist Gottes. Unser Glaubensleben ist schwach, aber der Geist Gottes will in uns wirken. Jetzt, nicht bloß Optimismus, sondern Zuversicht, Mut. Ich wollte, dass Sie es heute begreifen und sagen, so, jetzt ist Schluss mit der Jammererei. Ich will glauben. Oder der Paulus erwähnt es mal anders und vergleicht es anders und sagt so in Römer 8. Jesus wurde auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch eure mickrigen, sterblichen Leiber lebendig machen, dass aus eurem Leben Neues, Gutes, Fröhliches hervorkommen kann. Er wird Früchte aus eurem Leben hervortreiben, bleibende Früchte. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Der wird es machen. Der Herr will drüber wachen. Und das ist so wichtig, dass wir die Botschaft des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes wieder begreifen für unser Leben. Wenn wir mit anderen Gespräche führen, wenn wir andere einladen, wenn wir Kinderkirche halten, wenn wir Dienste tun, wenn wir auch an unserem Platz nur leben, unserem Herrn zur Freude und zur Ehre, dass etwas herauskommt. Der Geist Gottes wirkt Veränderung, er wirkt Erneuerung, er wirkt Freude und Leben. Jetzt gucken Sie nochmal den Vers 7 an, das ist der nachfolgende Vers in unserer Bibel. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Da sind manche heute reingekommen und hatten einen Berg vor sich. Die sagen, mir graut so viel, ich weiß nicht, wie alles weitergeht. Ein Riesenberg, den ich nie übersteigen kann. Krankheitsnöte, Sorgen um Menschen, Nöte, Verzweiflung. Und Gott sagt, was ist so ein Berg? Wenn er will, wird er vor der Kraft seines Geistes zur Ebene werden. Eine herrliche Verheißung. Amen. Das schöne Pfingstlied, Komm, o komm, du Geist des Lebens. Da singen wir die Verse 1 und 2 und dann 6 und 7 vom Lied 134, nach dieser Melodie, die ist richtig. 134, 1 und 2 und 6 und 7. Thank you. Wir wollen beten. Du treuer Herr und Gott, deine Verheißung ist so groß, dass es durch deinen Geist geschehen soll, dass auch in unserem Leben deine Herrlichkeit aufstrahlen und aufleuchten kann, dass du die Werke der Finsternis zerbrichst und dass du uns zum Segensträger machst. Herr, wir sehen immer wieder, wie wir scheitern und versagen und mit unserer ganzen Ohnmacht bloßgestellt sind. Da trauen wir auf dich und wir danken dir, dass du die Gabe deines Heiligen Geistes gratis gibst. Nur aufs Bitten hin. Und dass du willst, dass wir immer mehr von dir nehmen, immer abhängiger werden von deinem Geist, dass du uns treiben kannst in allen unseren Wünschen und Gedanken, auch in unserer Willenskraft. Darum bitten wir dich, erneuere uns durch und durch, dass dein Geist unser Leben prägt. Und Herr, vergib uns, wo wir falsche Arbeitsmethoden benutzen für dein Reich, wo wir mit menschlichen Mitteln dein ewiges Reich bauen wollen. Herr, wir haben oft auch erlebt, wie wir bei Menschen versagt haben und nur abgestoßen haben. Wir bitten dich, dass dein Geist durch unser Leben, auch durch unser Zeugnis, durch unser geduldiges, auch abwartendes Zeugnis Frucht bringen kann und wirkt. Und gib du auch unserer Gemeinde neues Leben, auch in unserer Stadt, in unserem ganzen Land. Wir bitten dich um echte Aufbrüche, auch in deinem Werk der Mission, dass du neues Leben wirkst aus deinem Wort. Und wir danken dir für alle Aufbrüche, die du schenkst, auch in Ländern des Widerstands und der Hindernisse, weil du so groß bist, dass niemand dir Widerstand leisten kann. Wir wollen jetzt auch ganz besonders bitten für die Kranken und die Angefochtenen, dass du ihnen nahe bist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Es ist schade, dass man so wenig Gelegenheit hat, auch aufeinander zuzugehen. Vor vielen Jahren kam mal ein treuer Freund und hat gesagt, ihr müsst hinten einen Kirchenkaffee anbieten. Dann habe ich gesagt, das ist ganz schön, bloß wir haben den zweiten Gottesdienst. Deshalb freue ich mich, dass die jungen Leute heute drüben diesen Ständerling machen um den Sandkasten. Bleiben Sie noch ein paar Minuten da und das ist immer schön zum Begegnen. War auch so schön am Himmelfahrtstag bei unserem Missionstag, das Gedränge da draußen. Und noch ein Trunk der Erfrischung, das tut auch gut. Und man lernt immer wieder jemanden kennen. Besonders freue ich mich auch für die, die neu unter uns sind, dass da Gelegenheit gibt zum Kennenlernen. Am Dienstag haben wir unsere Bibelstunde in der Welt, nicht von der Welt, Johannes 17, das Ringen Jesu um die Einheit der Gemeinde. Aber was meint denn Jesus? Und in der Welt, nicht von der Welt. Heute Abend um 19 Uhr ist noch einmal die Posaunenfeierstunde, jetzt heute Abend um 19 Uhr in der Stiftskirche. Möchte ich nochmal dazu einladen. Gell, Jörg? Wir danken Jörg, Günther und Jens Schreiber, deshalb haben wir heute den hier. Herzlichen Dank, das ist schön für das, um was die Bläser uns da geschenkt haben. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, die vielleicht nicht so oft da sind, hinten dieser weiße Zettel ist wichtig, über Pfingsten haben wir keinen zweiten Gottesdienst. Dass Sie sich dort immer informieren und da sehen, was auch sonst noch draufsteht. Getraut werden am nächsten Samstag Matthias Laue, Bauingenieur aus Ostfildern, und Susanna Heine um 15 Uhr am Samstag. Und das Opfer wird heute von der Kirchenleitung erbeten für Ökumene und Auslandsarbeit. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Unser Herr will mit Ihnen gehen in die schwierigen Verhältnisse, in die Dunkelheit, in das, was Sie bedrückt, und will vor Ihnen hergehen und seine Macht erweisen. Und er will durch seinen Geist in Ihnen bleibend Wohnung machen. Davon reden wir dann mehr am Pfingstsonntag. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.